Und da werden ganz viele Sachen vermischt. Also ich glaube, man muss einmal sehen, okay, es gibt irgendwie die Fairness, Gerechtigkeitsperspektive und dann gibt es die Leistungsperspektive. Und aus Fairness, Gerechtigkeitsgründen, das ist nochmal eine eigene Diskussion, die man aus philosophischer Sicht und so weiter sehen kann. Wenn man es aus einer rein leistungsorientierten Perspektive sieht, welche Teams sind besser, wird ja sehr gerne dieses Narrativ verwendet. Ja, man braucht nur diverse Teams, weil wir müssen ja höhere Performance und irgendwie mehr Kreativität haben.
Liebe Fabiola, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von SAP Leader Talks.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Es war mir auch eine Freude, mich ein bisschen mit deinem Werdegang zu beschäftigen. Und wenn man jemanden trifft, der mit 25 beschließt, mit 30 eine Professorin zu werden und dann das auch wird, kannst du mir bitte sagen, wenn man die Bestandteile deines Erfolges aufteilen würde oder einteilen würde, wie viel war davon genetische Prädisposition mit Conscientiousness und Intelligenz? Wie viel war Mindset? Wie viel war vielleicht Serendipität? Wie würdest du das einteilen?
Das ist ja eine ganz leichte Einstiegsfrage, die hier gleich mal direkt mitten ins Thema geht. Also, diese Frage zu beantworten ist, glaube ich, das, was du mir gerade geschildert hast, wo dieser Podcast hingehen kann. Nämlich, du hast gesagt, das ist wie eine Taxifahrt, wir sitzen jetzt hier vorne drin und der Rest hinten hört zu. Und das ist so eine Frage, da kann man sich jetzt hin denken, oh nein, die Fahrt ist vorbei, die nächsten 3 Stunden wird jetzt hier eine lange Abhandlung kommen. Deswegen nein, das werde ich nicht machen. Ich werde auch nicht evidenzbasiert antworten, die wahrscheinlich sowas wäre wie Hälfte, Hälfte. Hälfte ist angeboren, die andere Hälfte ist irgendwie selber erarbeitet. Sondern ich werde sagen, es ist, glaube ich, eine gesunde Balance aus schon sehr viel Zielorientierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite das, was du als Serendipität angesprochen hast, Serendipity, also auch das Glück, sich durch viel zu machen, die eigenen Chancen vielleicht auch ein bisschen zu bauen.
Die Provozieren von Chancen und dann auch Ergreifung von diesen Chancen. Weil ich habe ja auch ein spannendes Buch geschrieben, Positiven Effekt. Das ist ja schon ein bisschen älter, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, immer noch sehr, sehr wichtig. Und ich höre immer wieder in den Organisationen, man spricht, wir müssen Mindset ändern. Da frage ich mich immer, wie will man denn so ein Mindset einer Organisation anpassen? Hast du da Erfahrungswerte? Wie geht man damit um? Und was ist überhaupt ein Mindset einer Organisation?
Ja, Mindset ist ein großer Begriff und der wird ja, wie du sagst, schon sehr inflationär verwendet. Was dazu vielleicht erstmal wichtig ist oder mir mal wichtig ist zu sagen, ist, es gibt dazu auch super viel, die sagen, ja, okay, man muss einfach nur positiv denken oder nur das Mindset der Leute ändern und dann wird schon alles gut. Das würde ich so nicht unterschreiben. Die Frage, die ich mir eher stellen würde, ist, man hat ja so sein tägliches Leben und jetzt hat man irgendwie 2 Möglichkeiten. Ich kann mich ständig beschweren, ich kann alles auf die Umstände schieben, ich kann alles schrecklich finden und das ist dann so mein Alltag. Oder aber ich kann sagen, ja, es ist nicht alles optimal, aber ich möchte an meiner Einstellung dazu arbeiten, also an meinem Mindset. Und das kann man in ganz vielen verschiedenen Lebensbereichen machen. Und wenn man das bei einem Unternehmen ändern will, klar, dann kann ich jetzt irgendwie da ein Riesenprogramm einführen. Aber das Einfachste wäre vielleicht erstmal in seinem eigenen Team oder nur für sich selbst anzufangen zu überlegen, in welchem Bereich meines Lebens bin ich vielleicht nicht ganz die Person, die ich gerne wäre. Und wie kann ich da ein bisschen mehr dazu dahin kommen, in diesem Bereich ein bisschen mehr die Person zu werden? Also ganz einfaches Beispiel, wenn man sich zum Beispiel überlegt, es nervt mich, hier übernimmt irgendwie niemand Verantwortung, keiner geht so richtig in Führung, ich will da selber ein bisschen mehr machen. Da kann man, sehr schön, gibt es sehr viel Forschung zu, die sagt, okay, einfach nur jeden Tag ein bisschen sich hinzusetzen, 5 Minuten zu nehmen, aufzuschreiben, was kann ich heute machen, um mehr Verantwortung zu übernehmen. Das reicht schon aus, um echt Riesensprünge zu vollziehen. Das heißt, bevor ich jetzt anfangen würde, irgendwie ein Riesen-Change-Programm anzufangen, würde ich die Leute immer viel mehr ermutigen, einfach ein paar mehr Experimente an sich selbst auszuüben. Und dann kann man ja auch feststellen nach einer Woche, ja, war ein Experiment, hat mir keinen Spaß gemacht, mache ich nicht mehr und gehe zum nächsten Experiment. Aber dass jeder so ein bisschen mehr ein evidenzbasierter Forscher oder Forscherin von sich selbst wird, das, glaube ich, wäre richtig schön.
Das klingt auch sehr zielführend, glaube ich. Ich erinnere mich an das größte Experiment mit Fixed oder Growth Mindset von Nadella bei Microsoft, wo ihm seine Frau, die das Buch geschenkt hatte, was sie eigentlich zur Erziehung der Töchter nutzte, und dass er das in seinem Unternehmen einzuführen versuchte, würde ich so sagen. Aber angeblich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Was hältst du davon, von diesem Growth Mindset? Wurde das überhaupt repliziert, evidenzbasiert, dass so ein Mindset existiert?
Die Forschung dazu ist ein bisschen umstritten. Also gibt es das wirklich oder ist das jetzt eher so ein Hype, der schwer zu replizieren ist, und spielen andere Faktoren eine viel größere Rolle? Das ist auf der einen Seite die evidenzbasierte Perspektive, dass man sagen würde, da würde man eher kritisch drauf schauen. Auf der anderen Seite denke ich aber immer auch, man muss ein bisschen die praktische Perspektive im Blick behalten. Wenn ich jetzt niemanden damit schade und im besten Fall ein paar fühlen sich noch besser damit, dann warum soll das dem Einzelnen nicht helfen? Also ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen der großen ganzen Perspektive, würde ich jetzt evidenzbasiert ein komplettes Programm dafür verkaufen? Vielleicht nein. Wenn der Einzelne aber sagt, ja, mir hilft das, warum nicht? Dann soll er sich damit helfen lassen.
Wenn es einem besser geht, das finde ich auch der valide Weg. Wenn wir jetzt von der physischen Präsenz und hybridem Arbeiten auseinandersetzen würden und sagen, hat das eine Wirkung auf Teambuilding und auf die Innovationsfähigkeit und auf vielleicht kulturelle Entwicklung eines Unternehmens und aktuelle Tendenzen in dem Markt, vor allem dem amerikanischen, beobachtet, wo sogar Zoom eigene Mitarbeiter zurück befördert hat, ja, und auch Amazon jetzt für 5-Tage-Woche im Office sich stark macht. Wie stehst du dazu?
Ja, das ist ein Riesenthema, hybrides Arbeiten. Vielleicht erstmal, was meinen wir damit? Damit ist gemeint, man kommt einen bestimmten Anteil der Tage in einer Woche oder im Monat ins Büro und ein paar Tage kann man remote, also von zu Hause oder von irgendwo anders arbeiten. Wichtig zu unterscheiden von hybriden Meetings, das wäre, dass ein Teil der Teilnehmer irgendwie vor Ort ist und die anderen sind online. Da ist die Forschung relativ eindeutig, da sagt sie nämlich, das ist schwierig mit diesen hybriden Meetings. Die große Diskussion ist aber bei diesen hybriden Arbeitsmodellen. Also manche Tage hier, manche Tage nicht da. Insgesamt zeigt die Evidenz eigentlich eher auf der positiven Seite, dass die Leistungsfähigkeit nicht leidet, wenn die Leute mehr im Homeoffice sind. Es gibt ein schönes Paper von meinem Kollegen Hans Sacher, der das zusammen mit anderen gemacht hat. Die haben sich überlegt, naja, vielleicht gibt es so ein umgekehrtes U. Also es gibt so eine optimale Menge quasi an Tagen, die ich irgendwie im Homeoffice sein kann, und danach wird's wieder schlechter, weil dann habe ich diese nachteiligen Effekte. Das konnten die aber auch so gar nicht so klar zeigen. Das heißt, wenn man sich da jetzt insgesamt drauf schaut, würde ich bei diesem Thema hybriden Arbeiten als erstes mal sagen, nee, wir werden nicht zurückgehen zu, alle werden wieder gezwungen, ins Büro zu kommen jeden Tag, das macht auch keinen Sinn. Aber wir müssten zweitens darauf gucken, was sind denn wirklich die Vor- und die Nachteile. Und bei den Vorteilen, klar, ist, man hat mehr Autonomie, man hat mehr Selbstständigkeit, man kann da flexibler sich in seinen Arbeitseintrag einführen, man kann auch vielleicht das Thema Diversity und Inclusion anders denken, also Menschen einstellen, die es vorher viel schwieriger hatten. Das heißt, da gibt es total viele Potenziale, mehr an das Individuum, mehr an den Einzelnen dran zu kommen. Auf der herausfordernden Seite sehen wir aber auch, dass das Thema soziale Isolation oder auf Englisch ist schön unter diesem Begriff Loneliness Studies, dass das problematisch ist. Also wir sehen, dieser Wissensaustausch, auch dieser informelle Austausch, das passiert einfach weniger, wenn die Leute zu Hause sitzen. Das heißt, dieser zweite Aspekt, der muss eigentlich durch Arbeitsmodelle, durch Führung, durch Ideen von Unternehmen angegangen werden. Und das würde mich auch sehr interessieren, was du dazu sagst, weil wenn man sich so die Statistiken anguckt, sieht man eigentlich das, wo das super viel verbreitet ist, natürlich bei Selbstständigen, Unternehmensberatern, IT-Branche, das sind alles Berufe, wo irgendwie 50%, 60%, 70% der Leute mehr oder weniger remote arbeiten, wo das anscheinend gut funktioniert, wo man aber ja trotzdem diese Herausforderung des Sozialen hat. Also vielleicht aus deiner Erfahrung würde mich interessieren, wie du so damit umgehst.
Das ist ja, wie immer, glaube ich, gibt's hier nicht schwarz und nicht weiß. Da bin ich ein ganz vorsichtiger Aussprecher von jeglichen Rezepten. Was unsere Erfahrung ist und wir arbeiten, sagen wir, in einem sehr schwierigen Umfeld, wo es um eine Transformation oder manchmal um Turnaround geht, wir bevorzugen physische Präsenz. Das heißt, wir sind 4 Tage die Woche meistens beim Kunden und erarbeiten mit dem Kunden gemeinsam eine Lösung. Und die Erfahrung zeigt, dass das ein Riesenvorteil ist, wenn du mit einem Menschen vor und danach einfach etwas gemeinsam besprechen kannst in physischer Präsenz, wo es nicht nur um die sachliche Auseinandersetzung mit deinem Thema geht, sondern tatsächlich auch um die zwischenmenschliche Ebene, was in so einem Umfeld essentiell ist. Und ich habe das Gefühl, je mehr Reibung man benötigt in der Teamzusammensetzung, desto sinnvoller ist die Präsenz vor Ort mit dem Kunden. Je isolierter die Aufgabe, desto weniger bin ich darauf angewiesen, vor Ort zu sein. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel die positive Reibung einer Innovationslösung oder Innovationsfindung betrachte, dann glaube ich, dass da jetzt eine physische Präsenz essentiell ist. Und ich denke jetzt an Steve Jobs, der bei diesem UFO-Gebäude, das er da auf die Beine gestellt hatte, extra darauf geachtet hat, dass die Menschen sich verirren ein wenig auf dem Wege zur Toilette, um die Serendipität zu provozieren. Und das kannst du natürlich nicht in diesen hart angesetzten Meetings mit begrenzter Zeit machen.
Ja, ich glaube, da passt auch wirklich schön so vom Erleben zusammen, was die Forschung eigentlich auch sagt. Also man muss sagen, wir haben inzwischen wirklich tolle Studien, richtig auch gut gemachte Studien, die sich so dieses Thema angucken. Und es gibt zum Beispiel eine schöne zu Zoom-Fatigue, also so Videokonferenzmüdigkeit. Und die beschreibt auch genau das, was du gesagt hast. Nämlich die sagt, naja, irgendwie während Corona wurde uns gesagt, ja, immer Videokamera an, weil das ist irgendwie jetzt so, wenn alle dann remote sind, irgendwie der beste Weg, das zu machen. Tatsächlich findet sich aber, dass es total Sinn machen würde, mal wieder darauf zu schauen, was ist eigentlich der Zweck dieses Meetings. Und wenn es so um emotionale Themen geht, klar, dann macht es total Sinn, zum Beispiel die Kamera anzuhaben. Besser noch, man trifft sich in Person. Weil Emotionen einfach da, wie du das geschildert hast, man hat da ein anderes Gefühl für, das ist viel einfacher, das in Person rüberzubringen. Genauso auch, wie wenn man spielt der Bekanntheitsgrad eine Rolle. Wenn man sich gut kennt, dann ist es viel einfacher, einfach mal anzurufen oder das auch nur online zu machen. Wenn man sich nicht gut kennt, ist es viel wichtiger, dass sich die Leute in Person sehen. Das heißt, es gibt so ganz viele Faktoren, nach denen man eigentlich irgendwie entscheiden müsste, sollte dieses Meeting jetzt in Person stattfinden, sollte ich es als Videocall machen oder sollte ich vielleicht auch mal wieder ganz klassisch telefonieren? Weil das fand ich interessant, dass ja so ein bisschen aus der Corona-Zeit jetzt dieser Standard, alles ist sofort ein Videomeeting, geblieben ist. Wir aber eigentlich sehen, wenn man dich gut kennt, ist es spät am Tag und es geht irgendwie um ein Thema, was einfach durchgesprochen werden muss. Wäre es viel sinnvoller, einfach einen Telefonanruf zu tätigen, dabei im besten Fall ein bisschen durchs Zimmer zu laufen, mit dem anderen zu diskutieren, anstatt sich vor diese Videokamera zu setzen. Weil diese Videokamera ist halt auf unterschiedlichen Ebenen anstrengend. Du hast das Thema Emotionen angesprochen, das ist natürlich schwieriger, aber was auch interessant ist, ist, man kann auch messen, wie viel bewegen sich Menschen vor dem Bildschirm. Und so diese Mikrobewegung macht man in einem normalen Meeting, wo man in einem Raum ist, viel mehr als vor der Kamera. Und das fand ich spannend, weil ich dachte, ah ja, das stimmt, klar, weil man irgendwie so, man ist ja darauf fokussiert, in die Kamera zu gucken und kann sich nicht so viel bewegen wie normal im Raum. Und habe da ein bisschen weitergesucht, was gibt's denn noch so für Forschung zu dem Thema Homeoffice versus vor Ort arbeiten. Und was auch interessant ist, dass man auch findet, dass in der Tendenz die Bewegung an Homeoffice-Tagen tatsächlich deutlich geringer ist als an Tagen, wo man ins Büro geht. Weil man natürlich ins Büro hinfahren muss, dann muss man irgendwie umlaufen, im Büro irgendwo hinlaufen. Also man sieht einfach, die Schrittzahl geht runter. Interessant fand ich auch, die Leute schlafen in der Tendenz länger an Homeoffice-Tagen, als wenn sie ins Büro müssen. Aber die Schlafqualität ist in der Tendenz auch schlechter. Das heißt, man hat zwar irgendwie mehr Zeit, weil man muss ja nicht pendeln und dann kann man mehr schlafen, aber irgendwie weiß man nicht genau, woran es liegt. Vielleicht an der fehlenden Bewegung, dass man dann halt doch nicht so gut schläft. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ebenen, die man berücksichtigen muss bei dieser Entscheidung. Ja, gewisse Menge Homeoffice macht bestimmt Sinn, aber auf sowohl dieser gesundheitlichen, psychischen Ebene, sozial, Loneliness und so weiter, als auch auf der wirklich physischen Gesundheitsebene, kommen da so versteckte Dinge noch mit rein, über die man vielleicht gar nicht nachdenkt, wenn man jetzt erstmal nur so an dieses Thema Homeoffice versus vor Ort arbeiten denkt.
Ich kann das auch nur unterstreichen zum Thema zum Beispiel schlechterer Schlaf. Ich glaube, mentale Check-ins und mentale Check-outs, die du automatisch hast, wenn du in die Präsenz hineinfährst, die hast du nicht zu Hause. Da verschmilzt das viel mehr, was dazu führt, dass du viel mehr an Gedanken vielleicht in den Schlaf mitnimmst. Und zwar die Länge ist besser, aber die Tiefe ist vielleicht schlechter. Was ich auch feststelle, es ist verdammt schwierig, sich zu fokussieren, wenn du nicht in Präsenz bist, weil da parallel unglaublich viele Störfaktoren sind. Und ich meine nicht Postboten, ich meine jetzt einfach grundsätzlich, weil man am Computer sitzt und da gibt permanent die Ablenkungseffekte. Ich glaube, das ist auch etwas, was...
Dazu gibt es eine super Studie von Microsoft. Die ist total spannend, weil die haben ja diese tollen Teams-Daten, aber gleichzeitig natürlich auch, was die Leute parallel für Dokumente aufmachen, PowerPoint, E-Mail und so weiter. Oder es beschreibt genau das, was du sagst. Also in so Online-Meetings sieht man, je mehr Leute, je später am Tag, der Wochentag spielt auch eine Rolle. Also all diese Faktoren kann man sehen, dass es tatsächlich so, das schlechteste Setting ist irgendwie ein Riesen-Meeting, spät am Tag und es geht 2 Stunden. Da machen 85% was anderes, außer tatsächlich einfach nur da zu sitzen und zuzuhören. Und das finde ich schon schockierend.
Ja, das ist genau der Punkt. Und der zweite Aspekt ist natürlich, wenn du 2 Stunden so ein Meeting ansetzt, du kannst keine Biopause, die man normalerweise vielleicht einstreut. Und das ist ja sehr sinnvoll, dass du nach 45, 50 Minuten eine leichte Unterbrechung hast, um wieder sich zu sortieren. Und das hast du hier nicht. Und so in Bildschirm hineinzuglotzen, ist das, glaube ich, auch anstrengend. Was ich auch sehr spannend fand, es gab ja mehrere Studien, die so im Jahr 2020, 2021 rauskamen, die eine Produktivitätssteigerung von 8% im Homeoffice herausgestellt hatten, wo man dann 2 Jahre später mit den gleichen Daten plötzlich herausgefunden hat, das war eine Harvard-Studie, die kennst du bestimmt auch, dass man wenn man es richtig bewertet hat, -4% Produktivitätssteigerung hatte. Deswegen bin ich da sehr vorsichtig. Ich glaube, eine gesunde Mischung, wie immer im Leben, der zielführendste Ansatz ist, um die Zufriedenheit auch zu ermöglichen oder zu steigern. Ja.
Das sieht man auf jeden Fall, weil die Leute sagen ja, sie sind zufriedener. Und man muss da, glaube ich, auch gut drauf schauen, was sind das immer für Daten? Weil wenn man Leute einfach so jetzt nur anruft und fragt, ja, wie geht's denn dir hier an Tagen, wo du im Homeoffice bist versus irgendwie im Büro, dann erzählen die ja nur, was ihnen jetzt so spontan einfällt. Aber diese ganzen Effekte, die wir jetzt diskutiert haben, so was man messen kann, wie viel physische Bewegung, was macht die Schlafqualität, was machen meine Emotionen und so weiter, das berücksichtigt man ja nicht, wenn man jetzt spontan irgendwie so eine Umfrage ausfüllt oder mal ein Interview führt. Das heißt, ich würde mir da auch einfach wünschen, dass man hybrides Arbeiten, wenn das ermöglicht ist in dem Modell, was man hat, dass man das beibehält, aber dass man einfach nochmal viel mehr da drauf schaut, wie kann ich das gestalten? Weil jetzt zum Beispiel dieses Thema, was du gerade gesagt hast mit dem Abschalten, könnte man ja auch zu Hause ganz bewusst machen. Es wird einem aber ja nicht wirklich beigebracht oder vom Unternehmen oft auch nicht unterstützt, irgendwelche Ressourcen gegeben, dass man daran einfach denkt und das machen kann. Oder was ich auch spannend finde, ist, man sieht, es gibt so schöne Daten zu, wie viel die Leute vor dem Computer sitzen. Und wenn man die Bürodaten anguckt, sieht man ganz deutlich, wann die Mittagspause ist. Da geht's halt runter. Gibt's so einen kleinen Drop, die Leute gehen weg, gehen halt essen. In den Homeoffice-Daten findet man diesen Drop überhaupt nicht. Da sind die relativ gleichmäßig, den ganzen Tag quasi irgendwelche Aktivitäten zu messen. Das heißt, die Leute scheinen das hier viel flexibler zu verschieben. Die einen machen das früher, die anderen machen das später. Ich weiß nicht, manche machen es vielleicht gar nicht oder essen nebenher. Was ja in der Theorie gut sein kann, aber in der Praxis sollte man das vielleicht sich aktiv überlegen, weil das jetzt am Bildschirm essen nicht die beste Lösung ist. Ich glaube, das hat jeder schon mal gehört.
Eindeutig. Da bin ich absolut bei dir. Und was mich in diesem Kontext auch interessieren würde, wie du damit umgehst. Ich glaube, was sehr ungünstig ist, wenn man alles unter Zwang stellt. Ja, und wie das jetzt aktuell passiert, man beordert alle zurück. Ich fand das sehr sympathisch, wie SAP das jetzt in München gemacht hat. Sie haben da ein wunderbares Gebäude hingestellt und die Kantine ist kostenfrei und dabei auf dem höchsten Niveau. Da müssen die Mitarbeiter wirklich abwägen, möchte ich dahin, ja, oder bleibe ich zu Hause, wo ich auch dafür vielleicht was zahlen muss und nicht in der Qualität bekomme, wo ich auf dem höchsten Niveau bekocht werde und ein Fitnessstudio habe, was auch kostenfrei ist. Ich finde, solche Themen, wo man durch den Rahmen, den man setzt, viel mehr erreicht. Und wir kommen vielleicht noch zum Thema intrinsische oder extrinsische Motivation. In welchem Kontext wir gerade eben hier sind, ist das jetzt extrinsisch oder intrinsisch motiviert? Aber das, wie findest du diese Einschätzung?
Das muss man sich ja auch erstmal leisten können, ne? Also ich finde da ganz schön, dass wir mal, ich hatte ein Seminar mit Studierenden in Dublin. Das war ein Human Resource Management Master. Und es ging darum, dass die eine Unternehmenspräsentation auch vorbereiten sollten als Studierende. Und es ging genau um dieses Thema, nämlich wie kriegen wir die Leute wieder mehr zurück ins Office, weil eigentlich sollen sie irgendwie da sein, aber sie kommen nicht so richtig. Und das Unternehmen, was da den Praxisfall gegeben hat, hat genau solche Sachen nämlich überlegt. Backen wir freies Lunch oder sowas? Gab es Leute dafür? Andere haben gesagt, wir sind hier doch kein Spaßverein. Und dann hat eine Gruppe von Studierenden präsentiert und dort waren auch so ein paar aus dem eher asiatischen Hintergrund. Und dann, die hatten einfach präsentiert, ja, es wird eine Regelung eingeführt, man muss jetzt 4 Tage da sein, einen nicht. Und dann hat die Unternehmensvertreterin nachgefragt, ja, aber was würden sie denn machen, wenn die Leute jetzt nicht kommen? Und daraufhin haben die vollkommen schockiert gesagt, wie nicht kommen? Das ist doch die Regel. So, wie kann das sein? Wenn das in meinem Arbeitsvertrag steht, dann muss ich doch kommen. Also das ist in der Mindset gar nicht vorgekommen, dass man jetzt so die Idee hat, die Leute irgendwie durch essfreie Essen oder sowas zu zwingen, weil es steht ja im Arbeitsvertrag. Das ist jetzt vielleicht ein sehr anderes Extrem, aber nur mit extrinsischen Anreizen zu arbeiten und dann irgendwie die freie Kantine hinzustellen, weiß auch nicht, wie nachhaltig das ist und vor allem, wie finanzierbar das für jeden ist. Was ich eigentlich immer einen schöneren Ansatz finde oder für viele einen guten ist, das auf Teamebene zu machen. Also anstatt unternehmensweit irgendwie jetzt die Regelung zu machen, das sind die 3 Tage, an denen muss jeder kommen, dass man sagt, wir geben irgendwie ein grobes Rahmenwerk vor, aber das soll auf Teamebene entschieden werden, die Führungskraft mit ihrem Team in dem Setting, was für die passt, wie die das umsetzen wollen. Und solange das irgendwie in dem Rahmen bleibt, in Ordnung, sollen die das so machen. Weil das einfach auch viel mehr diese Freiheit an das Team übergibt. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was du gerade angesprochen hast. Zwang funktioniert halt in der Tendenz sehr schlecht. Das weißt du ja aus allen Veränderungsprojekten wahrscheinlich mehr als genug.
Absolut, absolut. Im Firefighting-Modus funktioniert einiges, ja, aber nicht lange und nicht nachhaltig. Ich glaube, bei Amazon, die haben ja das Geld. Deswegen war meine Botschaft eher aus der Perspektive, warum die nicht den Weg gehen. Und es ist, glaube ich, viel einfacher, nicht nur in den asiatischen Kulturen, wo Individuum immer untergeordnet ist, sondern es geht darum, was man vereinbart hat. Bei denen ist es ja so, dass es so eine fluktuierende Größe, die man sucht und findet, und dass das Mitarbeiter dann einfach nur ein bisschen zu Opfern gestaltet wird und sagen, heute machen wir das, ja, und dann sehen wir, es gibt eine neue Studie, jetzt machen wir was ganz anderes.
Ja.
Deswegen, ich bin da total klar in unserem Unternehmen. Wir haben uns dafür entschieden und wir sehen auch den Effekt, als wir in Lockdowns sehr, sehr viel remote gearbeitet haben in einem Unternehmen, wo wir schon drin waren und dann in einen Lockdown gegangen sind, war das kein Thema. In dem Moment, wo wir ein neues Projekt begonnen hatten, war das ein wirklich schwieriges Unterfangen, dieses Vertrauen auf dem sensiblen Niveau aufzubauen. Und das sind so viele Effekte, wie du gesagt hast, wann wird das eingeführt, in welchem Kontext. Und ich glaube auch das, was du sagst, auf der Teamebene ist das in Ordnung zu lösen. Ich glaube, das ist hilfreich. Auf der anderen Seite kann ein anderes Team sagen, schaut mal, die kriegen das ganz anders hin als wir. Warum können wir auch nicht so? Das sorgt auch wiederum für eine gewisse Unruhe im Unternehmen. Deswegen, ich bin da sehr vorsichtig mit den pauschalen Empfehlungen, aber dein Weg, eine individuell optimale Lösung auf die Situation hinzusuchen, ist, glaube ich, der einzig richtige Weg.
Ja, und ich glaube, das halt in Kombination mit dem zweiten, was heißt das für die psychische und physische Gesundheit, wie können wir das Thema angehen? Und dann als drittens vielleicht auch, was ist damit Innovatives Neues möglich? Also ich hatte nun kurz angedeutet, so diese Statistiken, die zeigen Inklusion, Menschen mit Behinderungen anzustellen, das scheint irgendwie einfacher zu werden. Also man muss ja nicht nur das Bestehende irgendwie jetzt diskutieren und optimieren, sondern kann vielleicht auch überlegen, gut, wenn das jetzt New Work ist, was kann man damit vielleicht auch Neues schaffen, was vorher noch gar nicht da war?
Ich glaube, das ist auch eine gute Brücke zum Thema Diversity oder Diversität in dem Kontext der Produktivität, weil auch hier gibt es unterschiedliche, ich würde schon sagen, Mythen in eine oder in die andere Richtung. Und wenn man jetzt die Forschung wirklich anschaut Und das ist auch irgendwo sachlogisch nachvollziehbar, dass mehrere Perspektiven tendenziell irgendwie unterschiedliche Räume eröffnen. Ja. Auf der anderen Seite, heterogene Gruppen sind schwieriger zu managen, haben höhere Reibungsverluste. Und wo findet man dein Optimum, Fabiola? Wie würdest du das bewerten?
Ja, du hast schon angesprochen, da werden ganz viele Sachen vermischt. Also ich glaube, man muss einmal sehen, okay, es gibt irgendwie die Fairness, Gerechtigkeitsperspektive und dann gibt es die Leistungsperspektive. Und aus Fairness, Gerechtigkeitsgründen, das ist nochmal eine eigene Diskussion, die man aus philosophischer Sicht und so weiter sehen kann. Wenn man es aus einer rein leistungsorientierten Perspektive sieht, welche Teams sind besser, wird ja sehr gerne dieses Narrativ verwendet. Ja, man braucht nur diverse Teams, weil wir müssen ja höhere Performance und irgendwie mehr Kreativität haben. Tatsächlich, wenn man sich Meta-Analysen anguckt, sieht man, naja, so einfach ist das nicht. Also im Durchschnitt sind die jetzt weder besser noch schlechter, die diversen Teams. Allerdings so gibt es eine riesen Spannbreite. Es gibt ein paar, die sind richtig gut, es gibt ein paar, die sind richtig schlecht und im Durchschnitt kommt es irgendwie null bei raus. Und die Frage ist ja dann, okay, wie schafft man es, wenn man jetzt Diversity erhöhen will, wie schafft man es damit, dann auch wirklich zu diesen guten Teams zu gehören und nicht zu denen, die dadurch wirklich mehr Reibung haben und eigentlich weniger leisten. Und da unterscheidet man so zwei unterschiedliche Wege, über die das funktioniert. Also einmal diese positive Perspektive ist das, was wir als in der Wissenschaft als Information Elaboration Perspektive bezeichnen würden. Das ist so Informationsfluss sozusagen. Da ist die Idee, man hat mehr Wissen und man hat auch eine bessere Qualität von Wissen, weil wir müssen viel mehr das diskutieren, um den anderen zu verstehen, wenn man unterschiedliche Blickwinkel hat. Und wenn das funktioniert, dann ist irgendwie logisch, okay, vor allem, wenn es komplexe Projekte sind, kreative Ideen benötigt werden, wow, dann hilft Diversität. Das ist erstmal so der schöne Weg. Das Problem ist allerdings, dass wir gleichzeitig die Tendenz haben, andere Menschen zu kategorisieren. In, die ist mir ähnlicher, die ist mir unähnlicher. Finde ich nett, finde ich nicht so nett. Würde ich jetzt ein Bier mittrinken gehen oder eher nicht so? Und das kennt ja auch jeder. Wenn man auf eine Party geht, dann gibt es irgendwie Leute, mit denen unterhält man sich lieber und andere, da geht man dann auch schneller weiter. Und diesen selben Effekt sieht man auch in Teams. Wenn der nicht aktiv gesteuert wird, dass gezielt Dinge getan werden, damit die verschiedenen Gruppen, die auch unterschiedlich sind, miteinander reden, Wissen austauschen und so weiter, dann hat man halt sehr schnell die Tendenz, dass sonst sich einfach Subgruppen bilden. Und dann habe ich zwar in der Theorie ein diverses Team, in der Praxis habe ich ein Teammeeting, die beiden Mädels im Team nehmen sofort ein Thema zusammen, dann irgendwie die beiden aus einer Nation nehmen das andere und dann redet keiner mehr miteinander. Da ist irgendwie logisch, dass ich da nicht so viel gewinne. Das heißt, ja, es wäre irgendwie wichtig, diesen Wissenaustausch vor allem zu fördern. Und da kannst du vielleicht ja auch ein bisschen aus deinem Alltag berichten, wie ihr das dann so macht, wenn ihr mit dem Kunden, so zappt ihr diese Situation ja auch. Dass ihr reinkommt und die kommen rein und das sind ja schon mal unterschiedliche Perspektiven. Wie schafft ihr das, dass ihr das dann hinkriegt, dass das Wissen auch wirklich getauscht wird?
Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir schon projektbezogen gezielt an den Themen arbeiten. Es ist, glaube ich, immer wieder eine Frage, wenn man Mitarbeiter mit höherer Bindung untereinander mit den ganz neuen Mitarbeitern in Teams steckt, wie man es schafft, dass sie so miteinander funktionieren, dass diese Reibung möglichst kreativ, ja, wir nennen das kreative Reibung, ja, umwandeln lässt. Und unsere Erfahrung ist zum Beispiel, die Teams permanent zu mischen. Das heißt, auf einer Seite verlieren wir in gewisser Art und Weise Effizienz durch eingespieltes Team. Auf der anderen Seite ermöglichen wir den Leuten, von unterschiedlichen Erfahrungen zu lernen. Wir haben auch in unserer Firma im Unterschied zu klassischen Beratungshäusern keine feste Partnerzuordnung. Ja, da sind 12 Partner. Bei einem Partner gibt es zwar jetzt ein paar Leute, die in dem Segment spezialisiert sind, aber alle anderen werden permanent gemischt, was einen unglaublichen Fluss an Erfahrungswerten ermöglicht und die Leute lernen sich auch alle kennen. Und das ist etwas, was so nicht üblich ist. Und man merkt auch an der Zusammenarbeit und kollegialem Zusammenhalt, dass man keine Fronten bildet, weil man permanent durchgemischt wird und nicht wie ein Profit Center ich gegen die einfach entstehen lässt. Das ist auch eine Frage der strukturellen Ausrichtung und der Philosophie eines Unternehmens. Wir gehen hier diesen Weg, wohl wissen, dass wir damit natürlich gewisse Nachteile hinnehmen, weil ein eingespieltes Team wie eine Einheit den Auftrag besser führen kann, aber nachhaltig wird sich das rächen, weil man irgendwann nur Speedboote in einem Unternehmen hat, die nebeneinander fahren, aber nicht immer in die gleiche Richtung oder stößen einander an. Das heißt, das ist auch eine unterschiedliche Philosophie der Führung.
Ich finde, du beschreibst ja ganz schön diese zwei verschiedenen Punkte. Einmal dieses kreative Reibung hast du es, glaube ich, genannt, richtig? Dieses gezielt eine Kultur darauf hinzubauen, dass alle aber auch gewöhnt sind, ständig mit verschiedensten Menschen zusammenzuarbeiten und sich öffnen zu müssen. Das ist ja ein ganz tolles Beispiel dafür, wie kriegt man sowas in so eine Kultur wirklich rein, was ja oft eine große Frage ist. Aber zum Zweiten auch diese Sichtweise oder dieses hohe Bewusstsein für Teamprozesse. Das nämlich das genauso ist, wie du schreibst, wie du gesagt hast. Wir sehen, dass wenn Teams schon länger zusammengearbeitet haben, passiert genau das. Sie sind am Anfang schneller, weil sie kennen sich und ja, das ist super. Aber dann halt über die Zeit, da sieht man dann, naja, aber die machen halt auch das, was sie immer machen. Oft übersehen sie halt neue Blickwinkel. Und da ist dann sozusagen der Punkt, wo dann die neu zusammengesetzten Teams oft richtig herauskommen können. Aber, und das hast du ja beschrieben, man braucht halt auch eine Kultur, die das steuert. Einfach so zu hoffen, dass das von selber passiert, das funktioniert wahrscheinlich nicht ganz so gut.
Genau, wir sind auch fest davon überzeugt, dass die Strukturen die Kultur mitprägen. Ja, wenn man in diesem Kontext das anschaut, eine Unternehmensberatung wird ja von den Projektteams geprägt. Und wie schafft man aus 30 Projektteams, die man so im Schnitt hat, ein Unternehmen zu bilden? Und wenn du die immer permanent nebeneinander laufen lässt, irgendwann hast du weniger sozialen Klebstoff untereinander. Und das versuchen wir durch diese strukturelle Ausrichtung tatsächlich durchzubrechen. Und das gelingt uns relativ gut, weil wir haben keine Ellenbogenmentalität, da die Menschen alle befördert werden, wenn sie es verdient haben und nicht auf die Planstellen sich bewerben müssen. Ja, da gibt so ein paar Effekte, wo wir glauben, dass die strukturellen Ausrichtungen essentiell sind für die Kultur und nicht irgendwelche Botschaften an den Wänden, ja, was uns wichtig ist und worauf es ankommt, weil die Struktur tatsächlich die Kultur prägt. Ja.
Es gibt dazu übrigens auch so einen schönen Forschungsstrang, vor allem so im Thema Alter, wo es so im intergenerationalen Kontakt geht, die zeigt eigentlich schon, dass es ausreicht, dass man andere mehr mag und auch besser mit denen Wissen austauscht und so weiter, wenn man einfach genug Zeit im Kontakt, im persönlichen Austausch miteinander verbringt. Das Problem ist halt, die Leute machen es nicht. Und da würde ich dir deswegen zustimmen, dass die Struktur so entscheidend ist, weil man quasi das, was jetzt nicht natürlicherweise passiert, durch so eine Struktur forcieren kann. Und dann passiert dieser zwischenmenschliche Aspekt oft von ganz von selbst. Klar, es gibt immer Leute, mit denen wird man auch noch mehrmals reden, nicht wahr? Aber so im Durchschnitt kann man schon sagen, diese Kontakthypothese, einfach miteinander reden, lässt einen den anderen besser verstehen und man ist in der Tendenz auch mehr dabei, Wissen auszutauschen, dass das recht gut bestätigt ist.
Ich glaube auch in anderen Bereichen, wenn man jetzt Pricing nimmt, es gibt ja auch diese Korrelation, je bekannter eine Marke, desto mehr wird ihr an Zahlungsbereitschaft zugeschrieben, weil man mehr Vertrauen hineinprojiziert. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sozialen Gebilde nach einem männlichen Prinzip funktionieren, dass der Klebstoff einfach ausgeprägt ist, wenn man häufiger miteinander zu tun hat, ja, das ist wie Bekanntheitsgrad. Ja.
Ich finde das ein schönes Bild, weil man kann das auch umkehren, um zu verstehen, warum es eigentlich nicht so hilfreich ist, so Diversity-Programme immer so doll zu betonen auf eine bestimmte Zielgruppe. Also hier ist unser Programm für Frauen, hier ist unser Programm für Generation Z, die es überhaupt nicht gibt. Aber was damit passiert, ist nämlich genau das, was du jetzt im Positiven beschrieben hast, man erinnert sich, kann ja auch im Negativen passieren. Nämlich, man hat dann viel schneller, sobald man jemand anderen trifft, dieses Label. Oh, der ist ja von der Generation, der muss so und so sein. Oder, ah, die war in dem Programm, das heißt ja das und das. Das heißt, das erklärt ganz gut, warum wir in der Forschung eigentlich sehen, diese Programme, die sehr spezifisch auf irgendwie eine bestimmte Gruppe oder Anti-Bias oder sonst was zugeschnitten sind, also eine gute Idee haben oft diesen sogenannten Backlash, dass sie dann halt doch eher das Gegenteil auslösen, weil sie genau das machen. Sie machen den Leuten die Unterschiede so doll klar. Und das kommt dann in der Interaktion zu tragen, statt sich darauf zu fokussieren, was hat man denn gemeinsam und vor allem, was hat man für ein gemeinsames Ziel.
Ja, das kann ich ja wirklich sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch selbst merkanekdotisch natürlich, weil diese Identitätspolitik, die setzt auf Unterschiede, anstelle auf Gemeinsamkeiten zu setzen. Und es geht doch um Menschen und nicht um die Merkmale eines Menschen. Und ich merke selbst, man beginnt immer wieder selbst zu hinterfragen, worum geht es jetzt? Ist das jetzt eine Frau? Ist das ein Mann? Obwohl das eigentlich absolut irrelevant ist. Es geht darum, dass es Menschen sind, die nicht auf deren Identitätsmerkmale reduziert werden dürfen. Und ich glaube, zurzeit als Frau kannst du in einigen Bereichen viel einfacher aufsteigen als ein Mann, weil man sehr gerne Frauen zeigt. Ja, das ist das, was ich immer wieder sehe. Und das finde ich in Ordnung, um vielleicht die Schwierigkeit der Vergangenheit zu kompensieren. Aber diese permanente Betonung der Unterschiede, ich glaube nicht, dass das ein guter Weg ist. Und ich finde deine Botschaft, das habe ich übrigens aus dem Podcast mit dir aufgegriffen, diese auf Gemeinsamkeiten und gemeinsame Nenner zu setzen und nicht auf die Unterschiede. Ja.
In der Forschung gibt es dazu ein ganz schönes Modell, was eigentlich auch so das Bestätigte ist. Das heißt, das sogenannte Dual Identity Modell. Das sagt, es ist zwar schwierig, aber im Idealfall schaffe ich es, dass ich sowohl eine Identität als Unternehmen oder halt als Team schaffe, was irgendwie zeigt, wo wir gemeinsam hinwollen, was wir teilen. Aber gleichzeitig wird nicht jeder gezwungen, total im Gleichschritt, gleich rumzulaufen, gleich zu sein, sondern man lässt dem Einzelnen trotzdem die eigene Identität und sieht die auch als Stärke zu diesem Gesamtziel. Und das zu schaffen, diese Balance zwischen wir haben irgendwie was Gemeinsames, aber trotzdem muss nicht jeder sein wie jeder andere, das ist, glaube ich, eine große Kunst, die auch in Zukunft eine total wichtige Führungsfähigkeit sein wird.
Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich aus der Perspektive beschäftigt, weil das ist ja die Aufgabe von euch als Forscher und Wissenschaftler tatsächlich darzulegen, worauf es ankommt, weil viele sehr stark, ich weiß nicht, du hast ja ein sehr spannendes Buch geschrieben über die moderne Symbole, ja, und Virtual Signaling ist auch so ein Symbol, ja, was man sehr, sehr gerne ausschlachtet. Und ich glaube, das ist nicht zielführend, weil man damit manchmal auch mehr Schaden anrichtet als Nutzen stiftet.
Ja, und auf der anderen Seite kann man auch immer die positive Seite davon irgendwie sehen, weil dieses Buch über Statussymbole, da haben wir uns angesehen, wie verändern sich Statussymbole. Und ja, heutzutage kann ja irgendwie fast alles ein Statussymbol sein. Vor allem geht es bei Statussymbolen halt darum, dass sie schwer zu kriegen sind. Nicht jeder hat Zugang dazu. Und sie zeigen in meiner Gruppe mein soziales Standing, meinen sozialen Stand an. Und klar, da hatten wir früher irgendwie jetzt im Unternehmenskontext zum Beispiel das Eckbüro, den Dienstwagen. Und heute sind das ganz andere Dinge. Aber sich diese Frage auch zu stellen, was in meinem Unternehmen ist denn ein Statussymbol, ist eigentlich eine total spannende, weil man damit darauf kommt, was die Kultur ausmacht. Also um Beispiel zu geben, letztens hat mir jemand erzählt, naja, bei uns im Unternehmen ist eigentlich irgendwie ein Statussymbol, wer wird zu so einem bestimmten Strategie-Meeting eingeladen? Weil da ist irgendwie so ein Strategie-Meeting und klar, da wird irgendwie Top-Management-Level läuft da auf, aber dann wird in einem schönen ganzheitlichen Anlass, werden verschiedenste Ebenen halt auch eingeladen und werden irgendwie ausgewählt und die dürfen dann dahin. Und das ist dann Statussymbol, wenn man quasi da ausgewählt wird, da hinzugehen.
Zum erlesenen Kreis dazugehört sozusagen.
Genau, das sagt ja auch was über die Kultur von einem Unternehmen aus, wenn sowas dann viel wichtiger ist, als ob ich einen Dienstwagen habe, ja oder nein. Deswegen finde ich jetzt aber auch immer eine spannende Frage, nicht bei solchen Themen, wo man vielleicht sehr schnell sagt, ach, davon bin ich nicht betroffen. Ich habe keine Vorurteile, ich habe keine Statussymbole. Für mich alles irrelevant. Dann vielleicht nochmal weiterzudenken und sich doch nochmal in einer stillen Minute kritisch zu fragen, naja, aber vielleicht gibt es nicht doch irgendwie was, weil man dabei ja auch einfach viel über sich selber lernen kann und über die Umgebung, in der man auch glücklich sein kann und gute Leistung bringen kann.
Sollte Ihnen unser Podcast gefallen, bitten wir Sie darum, dass Sie uns abonnieren und uns vielleicht mit einer guten Bewertung unterstützen. Das hilft uns auch bei Algorithmen von Spotify und Apple. Ich bedanke mich herzlichst. Die Frage ist zum Beispiel, wenn du jetzt so ein Meeting virtuell gestaltest, im Vergleich zu einem Präsenzmeeting, wo der Chef eindeutig identifizierbar war. Jetzt anhand von diesen Kacheln kann man den Chef im ersten Schritt gar nicht eindeutig identifizieren. Gibt es da jetzt neue Symbolik, wo die Chefs sich das aneignen?
Das war vor allem während der Corona-Pandemie natürlich eine riesige Frage. Da gab es auch wunderschöne so Comedy-Sketches, kann man sich auf YouTube mal angucken, wenn man irgendwie Langeweile hat, wo alle möglichen Comedians dann so nachgemacht haben, wie die Leute versucht haben, in ihren Hintergrund noch ihre Statussymbole unterzubringen. Der Trend ist zum Glück wieder etwas abgeschwächt und viele sind ja dann dazu übergegangen, einfach nur die komplett virtuellen Hintergründe zu nehmen. Tatsächlich sieht man aber, dass das für andere eher anstrengend ist. Das ist so ein bisschen der Nachteil. Der Vorteil ist aber, wir sehen in der Forschung, die Menschen machen sofort ein Urteil über den Status des anderen, über den Hintergrund. Das heißt, es ist leider schon was dran, so in diesem ersten Eindruck, der da zählt. Und da kann man natürlich, wenn man da besonders führungskraftmäßig auftreten will, seinen Hintergrund schon so einrichten, dass es irgendwie nach großem Eckbüro aussieht und hoffen, dass die anderen das da merken. Tatsächlich sagt die Forschung, so gern man irgendwie da drüber stehen würde, das macht schon einen Unterschied.
Okay. Ist aber auch nachvollziehbar, weil die Menschen müssen irgendwelche Anhaltspunkte haben, um urteilen zu können. Und die Vorurteil ist ja auch nur Heuristiken, um zum schnelleren Ergebnis zu kommen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Viele Vorurteile stimmen eigentlich. Leider manchmal, aber Viola, was mich interessieren würde, dass die Frage der High Performer als Stör- oder Fördergrößen in einem Team oder in einem Unternehmen. Da sind ja Leute, die in der gaussischen Normalverteilung ganz, ganz am Rande sind. Und es gibt, glaube ich, auch unterschiedliche Perspektiven auf diese Menschen. Was sagt die Forschung dazu?
Ja, auch das ist wieder eine spannende Frage, wo ich vor allem die Forschung aus dem Sport auch spannend finde. Du hattest ja den Ralf Landwehr auch schon mal zu Besuch, der sich ja auch in dem Bereich Sport als Psychologe viel umtreibt. Und es gibt wirklich spannende Studien, die sich so im Sport angucken. Wie ist das denn, wenn jetzt ein Fußballverein einen Starspieler einkauft? Kann der dann dieselbe Performance abrufen, ja oder nein? Dann gibt es irgendwie Argumente dafür, Argumente dagegen. Man sieht, dass es tatsächlich an den verschiedenen Faktoren hängt. Zum einen natürlich an der Person selbst. Also wenn die jetzt so super arrogant auftritt, und ihren Star-Status da auch total auslebt und keinem zuhören will und nichts, wenig überraschend, dass das eher jetzt disruptiv für das Team ist oder man eine sehr gute Führungskraft, sehr gute Teamdynamik braucht, um das aufzufangen. Dann aber auch die Umgebung in dem Team, also die Kultur, in der ich bin. Du hast gerade gesagt, bei euch, ihr versucht sehr, diese Ellenbogenmentalität zu vermeiden. Das ist natürlich ein Punkt, wenn die sehr stark ausgeprägt ist, dann freut man sich nicht. Wenn man dann so einen High-Performer ins Team kriegt. Wenn die allerdings eher nicht so da ist und es sehr auf die Teamleistung orientiert ist, dann freue ich mich, weil dann bekomme ich jemanden ins Team, der irgendwie dem ganzen Team hilft, besser zu werden. Top, stehe ich ja selber nur besser nach. Das heißt, da muss man wirklich sehr differenziert drauf gucken, wie ist die Person selbst, wie ist die Kultur, wie ist das Team, wie ist die Führungskraft, um zu sagen, wird das jetzt ein Erfolg oder wird das eher schwierig?
Ich kann das jetzt nicht wirklich zuordnen zu einer Studie. Ich habe nur gelesen, dass wenn man einen High-Performer hat, der jetzt, sagen wir, positiv ankommt, um diese Einschränkung vorzunehmen, dass er die Leistung des Teams oder der Umgebung durch diese Isomorphismus-Entwicklung um 15-20% steigert. Und umgekehrt, wenn in ein gutes Team jemand reinkommt, der das Team ein wenig runterzieht, dass er nicht hochgezogen wird, sondern die Leistung des Teams im Schnitt absinkt. Gibt es da Studien darüber?
Ja, also ich habe mal was Ähnliches gelesen, die ich jetzt nicht 100% genau wiedergeben könnte, aber die hat auch gemessen, wie nah man im Büro an einem High-Performer dran sitzt und hat quasi auch einen ähnlichen Befund, den du geschildert hast, da wiedergeben können, nämlich dass es schon hilft, physisch in der Nähe von jemandem zu sitzen, der sehr gut ist, damit man selbst sich auch angespornt fühlt und in der Tendenz eher besser wird als schlechter. Und im Gegenzug, diese Forschung zu störenden Mitarbeitern oder vielleicht sogar, es gibt einen Forschungsstrang, der heißt Bad Apple Research, das finde ich schon sehr negativ klingt, aber es beschreibt eigentlich den Effekt recht gut. Wenn man da einen schlechten Apfel reinwirft, wird der ganze Korb tendenziell sehr, sehr schlecht. Auch dafür finden sich wirklich viele Belege, zusammen in Kombination mit dem, dass leider oft zu spät gehandelt wird. Also man versucht dann sehr lange irgendwie noch, sich das schön zu reden, zu denken, na ja, das wird schon irgendwie. Und dann ist der halbe Korb in der Metapher jetzt schon weggeschimmelt, bevor man dann mal beschließt, den Mitarbeitenden vielleicht doch in ein anderes Team oder anderes Unternehmen gehen zu lassen. Das heißt, da würde man sich dann an der Seite mehr Aktionismus eigentlich oftmals doch auch wünschen.
Du hast jetzt den Punkt der Konsequenzen erwähnt. Und wenn ich jetzt die aktuellen Entwicklungen im Bereich New Work anschaue, man hat immer das Gefühl, dass man so Corporate Nannies erschafft, die sich um die Mitarbeiter kümmern. Und ich glaube, mir geht es gar nicht um die Härte, sondern um eine berechenbare Konsequenz im Umgang mit den Regeln, Strukturen, Performance-Entwicklungen. Wie siehst du das in dem heutigen Kontext? Hat sich da was geändert oder vielleicht sogar gewandelt?
Es gibt da ein sehr schönes altes Buch, was ich mir eigentlich manchmal wünsche, mal wieder mehr angucken würde. Da geht es um ineffective Teams. Und ein interessanter Aspekt in dem Buch ist, dass es sehr doll betont, dass eigentlich viel wichtiger als all die tollen Regeln und Purpose und Mission Statements ist, sich anzusehen, welche Regeln die es eigentlich gibt, und die aber so ein bisschen missachtet werden den Leuten durchgehen gelassen. Weil man dadurch eigentlich am meisten sieht, wie überhaupt die Kultur gestaltet ist. Also Beispiel, ist es okay, 3 Minuten zu spät zum Meeting zu kommen? Oder sagt man, nee, das ist jetzt schon sehr disrespectful der Zeit des anderen gegenüber. Oder ist es okay, wenn ich genau merke, dass ein Mitarbeitender ständig eine halbe Stunde weniger macht oder immer ein bisschen weniger dabei ist? Oder wird das sehr schnell angesprochen? Das heißt, ich glaube, so dieser Punkt, nicht nur auf irgendwie die ganzen positiven Sachen zu gucken, was schön und toll ist, aber auch den Fokus mal wieder darauf zu legen, was eigentlich macht ineffektiv, wo sind die Regeln, wo wir zu viel ein Auge zudrücken, kann ein Weg sein, dass man gar nicht so viel in dieses Aufpolieren und Draufmalen verwenden muss, sondern eine Kultur schafft, die einfach ehrlich ist.
Aber Fabiola, Kultur, das ist ja ein sehr großer Begriff und großes Wort. Was ist überhaupt eine Unternehmenskultur und vor allem, wie erkennt man eine implizite Kultur, die nicht beschrieben ist, sondern die einfach existiert?
Da müsstest du jetzt wahrscheinlich einen Kulturprofessor haben, der hier einen Lehrstuhl für Unternehmenskultur oder ähnliches besitzt. Kultur sind natürlich so diese unbeschriebenen Handlungen, also was man im Alltäglichen tut. Und mein Lehrstuhl ist ja für Personalführung, also da würde es viel darum gehen, wie gestaltet die Führungskraft die Zusammenarbeit der Menschen, ohne dass das jetzt notwendigerweise immer nur im Arbeitsvertrag festgeschrieben ist. Und ich würde gerne mich zustimmen, Kultur ist ein riesiger Begriff. Am Ende vom Tag ist es ja das, was ich Tag für Tag erlebe. Das ist so für mich erstmal die Unternehmenskultur. Und da ist natürlich der direkte Ankerpunkt, der das täglich umsetzt, die Führungskräfte. Also das sind ja deswegen auch die, wo man mit Kulturveränderung oft anfängt, dass man sagt, man braucht die an Bord, weil die diese Zusammenarbeit im Alltäglichen halt doch schon sehr gestalten.
Und bei der Gestaltung der Zusammenarbeit, ich hatte mit Friederike Fabricius gesprochen über Neurodiversität oder über die Neurosignaturen. Was, ich weiß nicht, ob du dich damit mal beschäftigt hast, dass es diese Tendenzen bei einem Menschen, der jetzt eher Testosteron geprägt ist, und das ist ja egal, ob es Mann oder Frau ist, da gibt es ja auch Unterschiede, oder Serotonin oder Dopamin oder Östrogen, und dass ein gutes Team sollte eigentlich unterschiedliche Fähigkeiten und Kompetenzen, die auch in der Hinsicht durch Neurotransmitter oder die Botenstoffe bestimmt ist, zusammengesetzt werden. Was hältst du davon?
Das geht ja wieder ein bisschen in die Richtung von Diversität. Also ich glaube, ich würde ja an der Stelle genau dasselbe Argument wie für andere Formen von Diversität machen. Dass es grundsätzlich natürlich immer die Möglichkeit gibt, dadurch mehr Wissen, mehr Perspektiven, mehr Ideen einzubringen. Aber trotzdem, es muss gemanagt werden. Also man kann nicht einfach hoffen, dass sich dann alles zusammenfügt und die werden schon sich gut miteinander verstehen, sondern man muss dafür aktiv Strategien einbringen. Und ich würde vermuten, dass ja auch gerade für das Thema Neurodiversität dann auch auf spezielle Strategien eingegangen seid.
Sehr gut, danke dir. Und dann, es gibt ja auch weitere Mythen, zum Beispiel, dass Frauen deutlich besser führen als Männer. Kann das Wissenschaft auch bestätigen? Weil an sich, wenn das absolut der Fall wäre, dann hätten wir nur weibliche Führungskräfte.
Ja, das ist eine Frage, in der sich die Wissenschaft natürlich sehr streitet und reibt, weil man sagen muss, dass oft was als Forschung bezeichnet wird, was vom Studiendesign her eher schwierig ist. Denn was wird oft gemacht? Es wird geguckt, wer sitzt irgendwie in einer Führungsposition und dann sollen Mitarbeitende die bewerten und irgendwie sagen, ja, ist eine tolle Führungskraft, ist irgendwie transformational oder was auch immer gerade der Führungsstil des Trends ist. Und was man damit aber ja misst, ist nicht wirklich, wie verhält sich die Frau oder der Mann, sondern man misst meine Wahrnehmung. Mag ich die? Finde ich die nett? Denke ich irgendwie, das macht die? Und was interessanter an der Stelle ist, ist, dass wir inzwischen aber auch mehr Forschung haben, die sich das tatsächliche Verhalten anguckt. Also man kann ja wie Meeting zum Beispiel zwischen der Führungskraft und den Mitarbeitenden aufnehmen. Davon kann man auch sehr viele aufnehmen. Und da kann man gucken, im Durchschnitt verhalten sich weibliche Führungskräfte denn anders als männliche. Und dort sehen wir wiederholt immer wieder, ja, es gibt große Unterschiede zwischen Menschen, aber jetzt eigentlich nicht so richtig zwischen dem Verhalten von den Geschlechtern. Was man aber sieht, ist, die Bewertung der Mitarbeitenden oder auch die Bewertung von Menschen, wenn man im Assessment Center oder so ist, die ist tatsächlich oft sehr unterschiedlich. Das heißt, beim selben Verhalten, diese tollen Fragebogendaten, diese Person verhält sich wie eine Führungskraft, ist unterschiedlich, je nachdem, welche Merkmale ich da mitbringe. Und das zeigt natürlich ein großes Problem auf, weil wir bringen ja zum Beispiel in Führungskräftetrainings dann Frauen irgendwie bei, ja, man sollte durchsetzungsstark auftreten, aber auch nicht zu doll, weil sonst ist man zu bossy. Und dann sitzt man da so und denkt sich, naja, aber was soll ich denn jetzt machen? Und das ist natürlich ein Problem, wenn wir nicht wirklich auf Verhaltensebene die Forschung machen, dass wir überhaupt nicht verstehen, wie schaffe ich das denn, wenn ich jetzt eine Führungskraft bin, dass mein Mitarbeiter im Fragebogen ankreuzt, die Person hört mir zu. Weil es anscheinend ja nicht, aber nur an meinem objektiven Verhalten liegt. Das heißt, wir haben Meta-Analysen, die schaut sich dann auch an, irgendwie so die wahrgenommene Führung, unterscheidet sich die zwischen Männern und Frauen. Dann wird oft zum Beispiel gefunden, Frauen werden ein bisschen transformationaler wahrgenommen. Würde man sagen, ja, ist ja erstmal toll, die führen besser. Aber ich würde diese Forschung sehr ja kritisch angucken und sagen, naja, eigentlich müssen wir schon mehr verstehen, machen die wirklich was unterschiedlich? Anscheinend nicht so viel. Okay, die Wahrnehmung spielt eine große Rolle. Und wo sind da wirklich die Unterschiede? Genau, das ist jetzt leider nicht so die, ja, Frauen oder Männer sind besser Antwort, aber es ist das, was aus Forschungssicht man sagen kann. Es gibt nicht so große Unterschiede. Es gibt aber Unterschiede darin, wie sie wahrgenommen werden.
Aber ist auch schön. Ich finde das auch sehr ermutigend, so etwas zu lesen. Was ich immer wieder mit aufgegriffen hatte, das Thema Overconfidence Bias, dass die Männer diesem Bias deutlich stärker unterlegen sind und einfach sich massiv überschätzen, wo die Frauen hingegen sich deutlich realistischer einschätzen, was beim Vorankommen nicht immer günstig ist, wenn man jetzt aus der Komfortzone nicht so schnell rauskommt, wie ein Mann das macht in draufgängerischem, in der draufgängigen Selbstüberschätzung.
Ja, das stimmt, dass man den Effekt findet. Allerdings muss man auch sagen, dass der sehr dramatisch dargestellt wird. Und wenn man mal in die Originalstudie reinguckt, so groß ist der Unterschied auch nicht. Also ja, das kann man schon empfehlen. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sagen, dass Frauen, wenn sie sehr overconfident auftreten, anders wahrgenommen werden. Also es ist nicht so, dass man dann sofort sagt, oh wow, ja, die ist aber hier jemand, die weiß, was sie will. Sondern man hat auch ein bisschen höheres Risiko, das sind wir wieder bei der Wahrnehmung, für dasselbe Verhalten gar nicht mal so positiv wahrgenommen zu werden. Das heißt, ich würde da immer sehr stark unterscheiden zwischen dem, was irgendwie findet die Studie, was die Tatsache ist, und dann dem, welche Implikation kann ich aber für das Verhalten ableiten, weil sonst gibt man vielleicht auch Empfehlungen, die gar nicht so unbedingt Vorteile für den oder die Einzelnen sind.
Wobei, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn eine Frau sehr tough auftritt. Ich finde das total schön und cool, weil das auch in dieser taffer Welt manchmal sinnvoll ist und man eignet sich auch diese Gewohnheiten der Männer vielleicht auch schneller an und manchmal in der sozialen Hierarchie ist das auch notwendig, dass man ein bisschen tougher unterwegs ist. Ja, deswegen, ich würde die Frauen da gar nicht einbremsen, aber jetzt ist mein...
Dem würde ich zustimmen. Es gibt tatsächlich aber auch eine Studie, die zeigt, naja, wenn für Frauen zum Beispiel also es war immer das Gerücht so, ja, die fragen nicht nach mehr Gehalt oder so. Und es gibt eine neue Forschung, die zeigt, nee, das machen die eigentlich schon. Die sind einfach nur, kriegen nur einfach weniger Zustimmung dafür. Das heißt, wir sehen in der Tendenz, das Verhalten der Frauen scheint sich zu verändern über die Zeit. Also sie machen das mehr. Sie haben alle diesen Rat gehört und sollen auch mal ein bisschen dominanter, durchsetzungsstärker auftreten. noch ist aber der Erfolg für das Verhalten noch ausbaufähig. Ich glaube, da kann man dann auch noch viel machen, dass es mehr Menschen wie dich gibt, die das auch so als fortschrittliches Verhaltensweisen sehen.
Unbedingt, jetzt nur in dem Kontext die Frage, wenn ich jetzt das höre, mit Big Five und Agreeableness, da sind ja Frauen deutlich ausgeprägter bei der Verträglichkeit, glaube ich, heißt das auf Deutsch. Das ist ja auch nachvollziehbar, dass für die, wenn die im Schnitt, ist das ja immer eine Schnittbetrachtung, dann auch bei den Verhandlungen schneller nachgeben, weil diese unangenehme Spannung vielleicht für die unangenehmer ist als für Männer. Oder stimmt das auch nicht?
Das ist Spekulation, könnte daran liegen. Ich finde aber auch interessant, dass du hier jetzt nochmal so die Persönlichkeit reinbringst. Weil was man daran ja sieht, ist diesen schönen Punkt, der, finde ich, viel zu selten gemacht wird, dass Persönlichkeit ja erstmal einfach nur ein Merkmal ist. Und das kann in einer Situation positiv sein, in einer negativ. In der Verhandlungssituation hilft mir diese Agreeableness vielleicht nicht so. Aber gleichzeitig haben wir auch Forschung, die zeigt, als Führungskraft für die Teamleistung ist es eigentlich super. Die haben viel bessere Teamleistung dann, Führungskräfte, die dann hoch in Agreeableness sind. Und das trifft, glaube ich, auf jeden Persönlichkeitszug zu, dass man immer Vor- und Nachteile finden kann und nicht so sagt, meine Persönlichkeit ist irgendwie falsch, sondern schön wäre es, wenn man über Persönlichkeit erstmal sich mehr nachdenkt, wer bin ich überhaupt, aber dann auch für sich eine Umgebung findet, in der man die bestmöglichst leben kann.
Ja, absolut. Ich bin ein Riesenfreund, und das ist auch die Philosophie unserer Unternehmung, dass wir stärkenorientiert arbeiten, weil du immer kontextabhängig die richtige Passung finden solltest. Und da sind die Stärken die maßgeblichen Faktoren. Nicht versuch, alle Schwächen auszumerzen. Da wirst du nie so gut sein im Schnitt, als wenn das Team den Stärken nach ausgerichtet wird. Deswegen, Agreeableness ist für mich kein Nachteil. Das ist immer eine Ausprägung. Ja? Und in vielen Frauen sind ja auch, glaube ich, tendenziell auch menschenorientierter. Deswegen konnte ich mir auch gut vorstellen, ich glaube, deine Aussage ist, um richtig zu führen, muss man Menschen mögen. Ja,
ja,
das ist doch eine schöne Botschaft. Ja.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch an der Stelle, dass man muss Menschen mögen, aber auch man kann es sich zutrauen. Weil früher hat man ja auch gedacht, Persönlichkeit ist sehr stabil. Inzwischen sehen wir, ja, klar, je älter man wird, desto stabiler wird das irgendwie. Aber in der Tendenz verändert sich zum Beispiel die emotionale Verträglichkeit. Also man wird einfach besser und gelassener über die Jahre. Aber auch, wenn man eine Führungsposition bekommt, das ist so was wie Jobwechsel auch, ist eigentlich für die Persönlichkeitsentwicklung viel krasser als die meisten anderen einschneidenden Lebensereignisse, an die man sonst so denken würde. Das heißt, Augen auf bei der Berufswahl. Es ist tatsächlich so, dass ein Beruf auch ein bisschen die Persönlichkeit verändern kann. Und zum Beispiel bei diesem Thema Gewissenhaftigkeit sieht man, dass Menschen, wenn sie eine Führungsrolle bekommen, da tatsächlich im Durchschnitt eine kleine Veränderung stattfindet, dass die über die Zeit gewissenhafter werden. Da macht dann doch mein Beruf auch ein bisschen zumindest meine Persönlichkeit aus.
Ich glaube, das ist ja auch wichtig zu wissen, dass wir in diesem epigenetischen interaktiven Umfeld sind. Ja, ich beeinflusse etwas und ich werde dann auch beeinflusst. Ja, und ja, ich weiß nicht, gibt's Studien dazu, die tatsächlich das empirisch nachgewiesen haben, dass die Top 5 Leute in meinem Umfeld auch einen prädeterministischen Weg von mir mitgestalten?
Ich kenne das Sprichwort, dass man ja immer sagt, so you are the average of the 5 people that surround you. Ich bin bis jetzt noch keiner total überzeugenden Studie über den Weg gelaufen, die das jetzt super umfassend belegt, warum es jetzt genau 5 Leute sein sollen und nicht 4 oder 6 und wie genau die mit mir zusammenhängen müssen. Aber das, was grundsätzlich stimmt, dass man sehr stark von seinem Umfeld beeinflusst wird, würde ich absolut unterschreiben. Es gibt ja super beeindruckende Studien, die irgendwie zeigen, dass Übergewicht meinem Partner ist viel entscheidender als alles andere für mein eigenes zum Beispiel. Also diese Tatsache, dass das Umfeld, was man sich kreiert, einen unglaublich großen Einfluss auf einen hat, würde ich wirklich 100% sofort unterschreiben.
Das ist dieser Isomorphismus-Effekt, ja, dass man tatsächlich dem sozialen Umfeld ähnelt. Deswegen finde ich auch wichtig, eines unserer Prinzipien in der Firma ist, aus der Führungsperspektive, suche immer bessere Leute als du selbst, ja. Von der Qualifikation und von Aufstellung. Und ich finde das gut, weil du dadurch einfach eine ganz andere Dynamik erzeugst und immer besser wirst. Ja.
Damit schließt sich eigentlich auch ganz schön der Kreis zu dem, wo wir angefangen haben, wo wir über Mindset geredet haben. Und ich glaube, das kann man auch schön als Fazit so mitnehmen, dass man sagen kann, klar, man kann irgendwie sagen, alles ist die Umgebung und ich habe Pech und mein Arbeitgeber ist schuld und alle anderen sind schuld. Es ist aber, wenn man sich die Forschung anguckt, in der Tendenz eher ein trauriges Leben, was man dann führt. Also vielleicht schafft man es für sich ja ein bisschen mehr, diesen Blickwinkel zu öffnen, zu sagen, klar, die Umgebung ist total wichtig, die hat einen super hohen Einfluss auf mich, aber ich kann diese Umgebung auch gestalten. Und dann anfängt so ein bisschen mehr sich die Evidenz anzugucken, vielleicht das ein oder andere Experiment im Arbeitsalltag, in der Freizeit mal an sich auszuprobieren oder einfach zu schauen, wie geht's mir damit? Geht's mir besser? Geht's mir schlechter? Und damit dann sein Leben ein bisschen selbst proaktiver zu gestalten.
Das, was wir gerade eben besprechen, ist eigentlich ein bisschen gegen Mainstream, weil wenn man sich jetzt umhört, gibt es aktuell eine massive Tendenz Richtung, das Umfeld entscheidet über das Leben, nur das Glück entscheidet über das Leben und der Survival Bias zeigt nur ein paar besonders glückliche Menschen, die sehr, sehr viel geschenkt bekommen haben und der Rest wird dafür gescholten, dass sie sich nicht angestrengt haben. Ich finde das sehr traurige Perspektive aufs Leben, wo man auch jedem eigentlich die Hoffnung aufs Vorankommen raubt, weil man immer sagt, streng dich nicht an, bringt eh nichts, weil du musst da ein bisschen nur Lotterie spielen. Und es reicht ja, wenn du schon Lotterieticket gekauft hast, der Rest kommt automatisch, ja, oder nicht.
Ja, das ist aus meiner Sicht eine sehr philosophische Frage, die wahrscheinlich auch schwer evidenzmäßig zu beantworten ist. Ob man sagen will, und das stimmt ja auch, also man kann sagen, das Unternehmen muss viel machen, muss immer. Es gibt immer was zu tun, die Strukturen könnten immer besser sein, die Führungskräfte könnten immer besser sein, 100%. Aber ob man sagt, man fokussiert sich darauf oder ob man sich eher darauf fokussiert, was kann man vielleicht selber gestalten.
Ja, mir hat das sehr, sehr gut gefallen mit dem Thema Selbstwirksamkeitserwartung, dass das mit Abstand der wichtigste Faktor ist für die Zufriedenheit der Mitarbeiter im Job. Ja, dass wenn sie das Gefühl haben, dass sie, und es geht nicht um die übergeordneten Purpose oder so etwas, sondern dass sie einfach einen Impact auf Vorankommen für sich oder für die Firma hinterlassen können, dass das einfach deren Zufriedenheit mit dem Leben auch steigert.
Und das ist, glaube ich, ja dann auch schon eine ganz konkrete Handlungsempfehlung für Führungskräfte, weil das kann man natürlich als Führungskraft auch gut unterstützen, dass man den Einzelnen wieder mehr zur Eigenverantwortung und nicht nur herausfordert, sondern vor allem auch zutraut, weil da sieht man ja dann auch oft, dass die Eigenverantwortung einfach gar nicht ausreichend gegeben wird. Das heißt, Vertrauen geben und dann auch Vertrauen nehmen, das ist, glaube ich, ein schönes Umfeld.
Sehr, sehr schön. Fabiola, zum Abschluss unseres Gesprächs würde ich gerne dir drei Fragen stellen. Was würdest du deine 20-jährige Fabiola heute empfehlen, wenn du die Chance hättest, einen Ratschlag ihr zu übermitteln?
Ich würde der 20-jährigen Fabiola empfehlen, dass sie so entspannt bleiben soll, wie sie schon immer war und vielleicht sogar noch den ein oder anderen Drink oder Cocktail oder schönes Erlebnis mehr mitnimmt.
Sehr gut, sehr gut. Gibt es ein Buch, das dich in deinem Leben sehr geprägt hat?
Sehr viele Bücher, natürlich. Als Forscherin liebe ich Bücher. Aber eines, was ich gelesen habe und was mich von meinem Denkansatz geprägt hat, war tatsächlich ein eher anwendungsorientiertes Buch, The Productivity Project. Und da geht es darum, dass der Autor an sich selbst verschiedenste Produktivitätsexperimente ausprobiert, um produktiver zu werden. Und da sind verrückte Sachen dabei. Und mir hat dieser Ansatz unglaublich gut gefallen, einfach sein Leben so ein bisschen auch als Experiment zu sehen und in jedem Bereich einfach zu sagen, weiß nicht, bin ich zufrieden damit, wie fit ich bin? Okay, hier sind 10 Experimente, die ich an mir ausprobiere. Ich mache die jeweils für 2 Wochen und guck dann, wie es mir damit geht. So dieser Ansatz hat mich total inspiriert.
Was sie als Adam Grant sagen würde, als Wissenschaftler durchs Leben zu laufen, ja, und richtig, sich permanent nach oben zu irren. Hattest du jetzt für dich selbst ein paar Produktivitätshacks übernommen oder mitgenommen?
Auf jeden Fall. Also als erstes ist das Klassische ja so dieses Time-Blocking, den Kalender aktiv zu managen, den Anfang der Woche vorzubereiten und dann auch versuchen, sich da alles einzutragen. Das mache ich auf jeden Fall. Dann als zweites gibt es diese Pomodoro-Technik, also 25 Minuten konzentriert arbeiten, dann 5 Minuten Pause, dann wieder ein nächster Arbeitsblock. Die funktioniert tatsächlich in der Umsetzung gar nicht so gut bei mir, aber was sie mir hilft, ist, wenn ich prokrastinieren will, anzufangen. Weil dann denke ich mir, na gut, Einmal 25 Minuten schaffe ich, und wenn es wirklich so schlimm ist, dann höre ich danach auf. Und meistens kommt man damit weiter. Das heißt, so diese Pomodoro-Technik habe ich behalten, obwohl sie eigentlich nicht funktioniert, aber sie motiviert mich, mit dem Prokrastinieren aufzuhören.
Und du lernst beim Laufen, glaube ich, ja? Oder du machst auch Meetings im Laufen, glaube ich.
Genau,
oder?
Und das Dritte ist dieser Aspekt von Bewegung mit Podcast hören oder Meetings machen zu kombinieren. Und da ist so ein bisschen die große Herausforderung, dass die Forschung auch zeigt, dass man zwar diesen Bewegungsaspekt, dass der total hilft, aber am Ende vom Tag muss man es trotzdem irgendwo aufschreiben. Und da bin ich noch auf der Suche, ob man dann immer sein Smartphone dabei hat und irgendwie Notizen macht, ob man sich danach das aufschreibt und dann hoffentlich den Zettel irgendwo wiederfindet. Das heißt so, wie ich diese Dokumentation mache, das ist, glaube ich, das, was ich noch übe. Aber der dritte Aspekt ist auf jeden Fall dieser Hack von Bewegung mit Arbeiten zu verbinden.
Sehr, sehr schön. Dann die abschließende Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Wie würdest du deinen Sinn des Lebens beschreiben?
Der Sinn des Lebens, das ist natürlich eine Frage, die man eigentlich beantworten muss mit besteht im Leben selbst. Also diese Möglichkeit zu haben, daran das jeden Tag zu erleben. Ich glaube aber im Größeren und Ganzen bin ich dann doch bei den Philosophen, die sagen, das ist irgendwie, das ist deine eigenen Talente richtig zu entdecken und dann auch so einzusetzen, dass sie einem selbst und vor allem auch anderen Freude machen, Spaß bringen und helfen.
Ich kann jetzt den Sinn mit unterschreiben, weil das auch meine Antwort auf die Frage ist. Ja, fast wortwörtlich. Ich bedanke mich herzlich. Es hat mir sehr, sehr evidenzbasiert Spaß gemacht. Ja, das kann ich jetzt schon bestätigen. War ein tolles Gespräch. Danke dir.
Vielen Dank, dass wir hier ein bisschen durch Fakt und Fiktion gereist sind.
Danke dir.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.